Wir sind wieder mit einem neuen Wein da. Hallo Elli.
Hallo Max. Wir sind in der Tat wieder da und auch, ja, komm, wir verraten. Wir sind noch zusammen. Also es wird jetzt hier heute mal in Reihe probiert.
Es wird in Reihe probiert, weil es ist jetzt auch nicht unbedingt förderlich, immer nur eine Einzelflasche zu liefern.
Genau.
Und da wir Zeit haben, haben wir gedacht, na gut, die drei Flaschen, die ich jetzt heute zu Elli gebracht habe, die wollen natürlich auch alle geöffnet werden.
Wollen die? Ich höre sie schon rufen.
Und es ist für die Elli Premiere bei allen dreien.
Das stimmt.
Deshalb öffnen wir die auch alle.
Stimmt das?
Ja. Also bei dem dritten ist es eine Jahrgangswiederholung.
Genau, ich wollte gerade sagen, den dritten, den hatten wir aber schon mal. Also beim ersten war ich mir ganz sicher, den hatten wir noch nicht. Beim zweiten haben wir gerade nochmal geguckt. Ja. da war ich mir nicht mehr so sicher. Und beim dritten war ich mir doch eigentlich ganz sicher, dass ich den kenne.
Genau, und zur Info, der erste ist quasi, von dem wir heute probieren, von dem wir jetzt sprechen, ist der Saumagenhorn. Und
genau.
Der dritte wird Folge... Ich weiß, die Nummer
40, glaube ich sogar. Also wenn ich mich nicht täusche, und da müsste es schon mit dem Teufel zu gehen, dann müssten wir sogar ein Jubiläum feiern. Ich kann auch nachgucken, warte mal. Wir sind hier ja auch...
Ja, 40.
Ja, ne?
Ja.
Ja, so ist es nämlich. Also, der dritte wird unsere Jubiläumsfolge 40.
Genau, was ist jetzt, verraten wir noch nicht.
Nee.
Wir haben schon genug verraten.
Richtig.
Ja,
jetzt irgendwie verraten hier gerade alle unsere Geheimnisse.
Ja.
Wenn leichtsinnig, wenn wir zusammensitzen.
Bist du gespannt, was du jetzt bei
Folge
39 im Glas haben wirst?
Also ich bin natürlich, also klar, ich sehe ja die Flasche vor mir, also so gespannt bin ich dann nicht, aber ich bin durchaus gespannt, wie es schmeckt. Es klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechend, muss ich sagen, denn was ich lese, ist 2019er Chardonnay trocken im Barrique gereift. Das klingt auf jeden Fall spannend.
Und vielversprechend.
Und vielversprechend, ja.
Sollen wir über den Wein reden oder soll ich den öffnen?
Nee, jetzt... Das geht so nicht. Wenn wir richtig recherchiert haben, dann haben wir bisher an Chardonnay nur den Sekt probiert.
Ganz genau.
Und somit stellt sich eigentlich die Frage, warum haben wir den noch nicht probiert? Und gibt es, also reden wir hier quasi über die gleichen Trauben, die anders ausgebaut wurden, oder hängen die woanders?
Wir sprechen hier über... Also, ich fange mal so an. Wir haben den deshalb noch nicht probiert, weil als wir früher unsere Podcast-Reihe gestartet haben, hatten wir den Chardonnay noch. Ich habe noch überlegt, sollen wir ihn probieren oder nicht. Das war, wir sprechen dann vom 2018er-Jahrgang. Und habe mich dazu entschieden, ihn nicht zu probieren, weil absehbar war, dass er im Frühjahr noch ausverkauft sein wird. Und dachte mir, das macht eigentlich keinen Sinn. Und ist auch so ein Zeichen dafür, Chardonnay ist bei uns mit einer der Top-Seller. Das ist wirklich... stark nachgefragt, immer sehr, sehr schnell vergriffen. Und wir haben den 2019er-Jahren von Chardonnay, den wir jetzt heute Abend probieren, im September in Verkauf gebracht. Und deshalb nutzen wir jetzt auch die Chance, um ihn probieren zu können, um ihn vorstellen zu können, dass er mal einfach grundsätzlich ein bisschen was zu unserem Chardonnay aus dem Barrique erfährt. Und es ist auch ein ganz schon gute Startfrage von der Elli, was hat es denn in Verbindung mit dem Sekt, in welcher Verbindung steht das denn? Und zwar, wir haben verschiedene Parzellen vom Chardonnay, welche, die ein bisschen kühler gelegen sind, welche, die sind deutlich wärmer gelegen, durch den Ortsrand eben geschützt. Und für den Sekt nehmen wir nur die Trauben aus den kühleren Parzellen. Da ernten wir auch schon sehr, sehr früh, also bei den Temperaturen, die wir mittlerweile haben, bereits Mitte, Ende August. Aber auch nur von den sehr kühlen Parzellen. Da führen wir eine Vorlese durch, das heißt, unsere Mannschaft geht in den Weinberg, erntet ein paar Trauben ab, lässt wenige Trauben noch am Stock weiterreifen, die dann davon noch 14 Tage, 3 Wochen weiterreifen, bis sie für den Chardonnay-Barrique trocken verwendet werden. Und deshalb ist es hier in dem Fall so eine Art, ich sage mal in Anführungszeichen, nicht negativ gemeint, so eine Art Mischmasch. Also wir haben da verschiedene Parzellen, kühle gelegene Parzellen, wie aber auch warm gelegene Parzellen, die warmen Parzellen. Die sorgen, ist alles ein dasselbe Gestein, also wir sprechen hier von Kalkstein. Und der Unterschied kommt wirklich nur durch die Witterung, durch die Lokalisierung der Lage. Und das ist ganz interessant, 2/3 der Menge sind, kommen von der wärmeren Lage und 1/3 von den kühleren Lagen. Und dieses Drittel von den kühleren Lagen, das bringt einfach die Frische mit, die der Wein auch irgendwo benötigt, weil wir haben ja komplett neues Holz, das ist massiv, das ist intensiv. Und da braucht man auch einen Gegensatz, der dieses Holz entsprechend auffrischt, dass man einfach Spaß am Wein hat, Lust auf das nächste Glas. Aber ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir haben ihn noch gar nicht im Glas.
Das stimmt. Und ich hätte aber direkt noch eine Frage. Also wenn du jetzt sagst, die wärmeren Lagen und die kühleren Lagen, über was für einen Temperaturunterschied redet man denn da so? Also ist es schon ein ganzes Grad?
Temperaturunterschiede gibt es in der Form weniger. Das mit wärmer, kühler meine ich dahingehend, dass die wärmere Lage deshalb wärmer ist, weil die bereits von der Morgensonne profitiert. Also die hat so südöstliche Ausrichtung. Das heißt, die Trauben werden von der Morgensonne wie auch von der Mittagssonne bestrahlt, sind begünstigt. Und dementsprechend ist es einfach dort auch viel, viel wärmer. Die Temperatur hält sich auch viel, viel länger. Die Kühl ist deshalb auch wärmer, weil sie durch den Ortsrand geschützt ist. Also wenn es windig ist, ist es eher ein windstiller Bereich. Und die kühlere Lage, die liegt deutlich höher, auch wieder auf dem Plateau, ist sehr, sehr viel zügiger, windiger, mehr südwestliche Ausrichtung, also profitiert eher von der Abendsonne, bis da die Sonne hinkommt. Das dauert eher mal, bis es kommt dann wieder Mittagssonne. Und dahingehend deshalb ist es ein bisschen kühler. Da können es auch 30 Grad warm sein, aber es ist doch nochmal ein Unterschied, wenn du in der Warmlage 30 Grad hast mit der Sonne oder eben in der kühleren Lage, wenn es ein bisschen schattiger ist. Das wissen ja alle selbst auch.
Dass ich kann sagen, wir kennen das alle vom heimischen Balkon.
Und das meine ich einfach mit warm und kühl. Also wir sprechen da nicht von der einen Lage, wo es zur selben Zeit 15 Grad sind, in der anderen Lage sind es 25. Also dass das falsch verstanden wird.
Ja, dann haben wir dieses Rätsel gelöst. Und dann würde ich doch sagen, Maestro.
Darf ich loslegen?
Du darfst. So, jetzt wird hier mal fachmännisch entkorkt.
Schauen wir mal, ob das so fachmännisch ist.
Ja, der sieht gut aus.
Oh. Ja, weiß, oder ob ich den Korken halbiere oder irgendwie dritte.
Ich hätte noch immer gut hier. Ja.
Wie ein Sieb brauchen oder sonst was.
Man hat ja schon vieles gesehen, habe ich mir sagen lassen.
Kommt immer auf den Wein drauf an, den man öffnet.
Danke. Haben wir natürlich auch schon gesagt, dass wir ja gerade den Riesling probiert hatten. Und jetzt habe ich schon mal kurz ins Glas gerochen und das ist was ganz was anderes, nicht wahr?
Auf jeden Fall. Das sind zwei Welten von Wein.
Aber echt.
Also ich finde, so im ersten Eindruck, wir haben uns frisch geöffnet, ins Glas eingeschenkt. Wir haben hier normale Weißweingläser. Deshalb ein bisschen mehr schwenken. So der erste Eindruck, den man hat, das ist so wirklich eine Holznote. Spürst du die auch?
Ja. Ja, das also nicht aufdringlich, aber ganz fein, deutlich da.
Es ist präsent. Und es verfliegt aber auch in der Zeit. Deshalb meine ich einfach ein bisschen schwenken, ein bisschen im Glas arbeiten. Deswegen, ich habe es bei den letzten Folgen schon des Öfteren angesprochen, karaffieren, großes Glas nehmen, kann man gerne machen. Aber ich finde es immer wieder spannend, wir hatten es ja bei Folge 38 beim Saumagenhorn, wie sich so ein Wein auch entwickelt, was wir live erlebt hatten.
Ja, in der Tat.
Und es wird auch hier bei dem Chardonnay passieren, also dass den ersten Eindruck von der fein eingebundenen Holznote, der wird sich ein bisschen verfliegen. Aber ich meine, er ist ja auch im Holz ausgebaut. Wir haben ja hier jetzt ein kleines Holzfass genommen, ein 225 Liter Eichenfass von französischen Tonnellerien. Also Tonnellerien sind diese Fassküfereien, also die Firmen, wo Hersteller, die das Handwerk, das die Fässer produziert. Und deshalb ist wir haben uns bewusst für komplette Neubelegung entschieden. Der Wein war im Holz im Barrique-Fass bereits vergoren und reifte noch für fast 10 bis 11 Monate in dem Fass. Also es ist schon eine gewisse Holzintensität, die wir auf den Wein übergeben. Das heißt, wir arbeiten hier nicht mit schwächerem Einsatz, wo man von 10-20% Holzanteil spricht, sondern wirklich von 100% Neuholzanteil. Und dafür gesehen, in der Theorie hört sich das extrem hart, extrem viel an. Und dafür gesehen ist es sehr, sehr feingliedrig, sehr fein eingebaut. Absolut. Also es ist jetzt nicht so, dass man in eine Schrankwand reinbeißt.
Die hochgelobte Barrique-Eiche. Genau, also wir hatten es gerade erst davon bei einer der letzten Folgen beim Fumé Blanc. Genau. Da habe ich schon mal gesagt, dass ich hin und wieder mit Weinen, die im Barrique gereift sind, so meine Probleme habe, wenn ich dann das Gefühl habe, ich habe nur noch das Holz. Also für mich muss immer noch die Charakteristik des Weines im Vordergrund stehen und das Barrique muss unterstützen. Also vom Geruch her ist es definitiv so und ich muss auch sagen, also jedes Mal, wenn ich schwenke und reinrieche, dann kommt was sehr deutlich durch.
Was kommt denn deutlich durch?
Nee.
nee. Ich finde, das Holz bindet sich mehr ein. Man hat so eine schöne, feine, fruchtige Note, so ein bisschen leichte, gelbe Frucht. Auch so ein bisschen Litschi kommt hervor.
Also und was? Ich hätte jetzt auch geschworen, dass du das gleiche sagst, wie das, was ich die ganze Zeit rieche. Also so ein Fisch. Aufgeschnittener Apfel.
Findest du?
Voll. So ein Golden Delicious. Da hinten liegt eine Pink Lady. Ich die jetzt aufschneide, ne? Ja. Soll ich mal?
Nee.
Kannst du mal daneben riechen?
Ich das jetzt gesund leben.
Riecht original genauso. Gestern einen Apfelkuchen gebacken.
Ja. Ja, Apfelkuchen, so dieses Hefe, wenn du so einen Hefeteig mit dem Apfel drauf, ja. Das, genau, wenn der so ein bisschen Temperatur bekommen hat.
Ja.
Das stimmt.
Ja.
Wäre ich aber nicht drauf gekommen, muss ich
ehrlich sagen. Nee. Ich rieche gar nichts anderes. Apfel.
Ich rieche noch weiße, so florale Noten, weiße Blüte.
Ja, wahrscheinlich, ne? Also wahrscheinlich verbinde ich das dann auch wieder mit der Apfelblüte.
Genau,
die wird dann ja auch wieder. Ja, jetzt, wo du deine gelbe Frucht angesprochen hast, finde ich es schon auch.
Das Ganze ist alles sehr, sehr feingliedrig. Es ist nicht so, dass man das ins Glas reinrichtet, das sofort erkennt. Das wirklich, man muss es schon ein bisschen, sag mal, auch finden. Und unheimlich elegant, harmonisch. Und das Holz, wir haben jetzt ein paar Mal geschwenkt, das Holz ist auch extrem zurückgezogen.
Ja.
Also wirklich hat sich eingebunden, balanciert. Das ist jetzt, wenn man jetzt ins Glas reinriecht,
und wir haben jetzt hier aber auch in live so einen schönen Beweis erbracht. Ne? Also zum einen, dass immer das, was man als erstes erkennt, auch am stärksten riecht.
Ja.
Das ist einfach so. Also das Erste, was man benennen kann, das Erste, was man klar findet in seinem Geruchsrepertoire, ist das, was immer und immer und immer wieder kommt. Das muss man dann, also wenn dann jemand was anderes sagt, dann heißt es noch lange nicht, dass das falsch ist. Also jetzt, wo ich den Apfel gesagt habe und dann mal gesagt habe, was für eine Art von Apfel ich meine und wie ich das meine, dann hat der Max gesagt, ah stimmt, da ist er.
Ja.
Und nachdem er die gelbe Frucht gesagt hat, habe ich die auch gefunden. Also das ist so.
Eben, es ist so Ergänzung. Jeder ist ja auch unterschiedlich von der Empfindung, von der Wahrnehmung.
Und da muss man sich auch immer ein bisschen austauschen und da darf man sich nicht verurteilen.
Nein.
Das ist immer ganz wichtig.
Deshalb ist es nie richtig, nie falsch. Jeder hat ja auch ganz andere Erinnerungen, die er mit den einzelnen Noten verbindet und das eine ist dann prägnanter, kommt irgendwie stärker, man hat es vielleicht gerade von einem Tag vorher irgendwie wahrgenommen, was man sofort verknüpft und deshalb ist es alles richtig, was man da herausrichtet und eben, wir haben uns ja entsprechend bestätigt, wir haben es ja dann auch wiederfinden können und das ist dann natürlich umso besser und wenn es wirklich nicht so sein sollte, dass der Gegenüber, dann
ist das nicht schlimm.
Ja.
Man kann Leute trotzdem lieb haben, auch wenn die was anderes riechen als man selbst. Das ist kein Problem.
Das ist kein Grund, in Streit zu geraten.
Nein, das muss man aber vielleicht immer wieder dazu sagen, weil wir uns ja, also wir können uns ja nur präsentieren, aber gerade nicht mit euch austauschen. Und dann ist es uns einfach wichtig, euch nochmal an die Hand zu geben. Ihr müsst nicht genau das Gleiche riechen wie wir. Das ist völlig in Ordnung. Wir beide riechen auch nicht immer das Gleiche.
Nee, zum Glück.
Was aber völlig in Ordnung ist. Weil das ist ja auch interessant, was die anderen daraus finden. So, aber jetzt haben wir den...
Sollten probieren.
Genau, wir haben den kleinen Exkurs gemacht und jetzt würde ich dann doch gern trinken.
Zum Prost. Also wir haben uns jetzt doch ein bisschen mehr Zeit gelassen. Wir haben beide wirklich mal einen zweiten Schluck noch genommen. Und er ist im Mund ganz, ganz anders, als wenn du ihn in der Nase, wie du ihn in deiner Nase wahrnimmst. Im Mund kommt diese Holznote, dieses Barrik noch viel, viel intensiver zur Geltung. Das war das, was wir in der Nase direkt am Anfang bereits hatten, was sich dann sehr schnell eingebunden hat, wo dann die Frucht zur Geltung kam. Das kann man vom Mundgefühl, vom Geschmack im Mund nicht unbedingt behaupten. Also da kommt auch eine Fruchtigkeit hervor, aber das Holz überwiegt noch. Und ist auch so ein Zeichen dafür, Karaffieren, Luft, großes Glas, eben, dass er wirklich sich einbinden kann. Es kommt so ein bisschen so eine Salzkaramellnote hervor, so was Buttriges, aber dieses Buttrige wird durch die Säure wieder schön aufgefrischt.
Ja, er ist sehr, also das frische, freche ist hier so einem Samt gewichen. Ne? Ja. Also es ist viel weicher, als ich dachte. Das Holz kommt klarer hervor, aber es ist noch nicht zu stark. Es ist gut. Ne? Also es passt sehr gut zu dem Wein. Es ist nicht, auch für mich, die da ja sehr empfindlich ist, wie wir ja schon rausgefunden haben, nicht zu viel. Also es ist wirklich gut. Aber der ist so ein bisschen, als hätte er naja, man kennt es ja, wenn man sich umzieht, ne? Und man hatte vorher Jeans und T-Shirt und dann das Abendkleid an, dann ja. So ist es bei dem Wein irgendwie auch. Der ist in der Nase ist der erstmal so, naja, eher in so einem Alltagsdress und
dann wird's
wenn man ernst. Genau, wenn man ihn dann trinkt, ist es dann doch eher die Gala-Veranstaltung.
Konzentration.
Haltung bewahren.
Ja. Contenance.
Ja, sehr.
Aber ich finde es ein unheimlich eleganter Stil. Mhm. Und gerade wenn der 2019 ist noch unheimlich jung. Ich würde auch sagen, wir hätten einen Punkt für die To-Do-Liste. Denn wir sollten ihn wirklich mal karaffiert probieren.
Na, wenn du das vorher gesagt hättest, dann hätte ich rausgeholt. sehr gerne. Also ich trinke ihn auch gerne nochmal.
Ja.
Überhaupt kein Problem. Ich bin da ja nicht so. Und bin auch wirklich, also ich finde auch für einen Chardonnay im Vergleich zu Chardonnays und nicht nur im, ne, wie schmeckt mir jetzt gerade dieser Wein, sondern wie schmeckt mir dieser Wein als Chardonnay, der er ja ist, finde ich, zeigt der unglaublich viel davon, was ein Chardonnay kann, weil er nicht nur eine Facette von sich zeigt. Also häufig, finde ich, ist ein Chardonnay entweder in diese ganz dunklere, weichere Richtung oder in diese hellere, fruchtigere, spritzigere. Und der macht halt der klappt sein Buch mal auf beiden Seiten auf und zeigt einfach alles, was er da zu bieten hat. Und das macht diesen besonderen Chardonnay jetzt sehr interessant, wie ich finde.
Das ist ein guter Vergleich, eben auch so der Ansatz, dass Chardonnay entweder leicht, frisch, spritzig, fruchtig, sag mal, eindimensional ist, in Anführungszeichen. Oder halt die andere Seite, dass er dann wirklich plump ist, dunkel, schwer.
Ich glaube, schwer halt viel, ne?
Weil einfach die Säure fehlt, weil er einfach sehr, sehr weich ist, cremig, harmonisch. Und eben hier haben wir die Balance aus beiden. Ich finde, das macht eben spannenden, interessanten, guten Chardonnay aus, dass er nicht in die eine Richtung geht und auch nicht nur 100% in die andere Richtung, sondern dass man von beiden Richtungen was hat und das entsprechend auf die Flasche bringt. Aber dafür, da knüpfe ich jetzt wieder an die Eingangsrede an, warme Lage, kühle Lage. Mhm. Hätten wir jetzt hier wirklich nur die Trauben von der warmen Parzelle genommen, würden wir eher über diesen schweren, tiefen, dunklen Chardonnay-Stil sprechen. Hätten wir die Trauben aus der kühlen Parzelle zu 100% genommen, würden wir über diesen knackigen, frischen Stil sprechen. Und deshalb ist es für uns ungemein wichtig, eben diese beiden grundverschiedenen Weinbergslagen zu haben für den Chardonnay, die auch nutzen zu können und dann entsprechend das mit dem abgestimmten Holzanteil dann einen coolen, eleganten, stilvollen, typischen Chardonnay auf die Flasche zu füllen, der eher in die Richtung von einem Chardonnay aus dem Burgund geht, als dass er sich an die neue Weltstilistik orientiert und wieder bei den plumpen, schweren, kräftigen, fetten Stil sind, sondern das ist doch was Grazileres, Elegantes, aber mit Druck, mit Power dahinter.
Was wird jetzt? Also während du sprachst und ich dir aufmerksam zuhörte, habe ich aber schon drüber nachgedacht, was ich dazu jetzt eigentlich essen wollen würde. So.
Chardonnay ist bei mir immer so die Rotwein-Alternative zum Steak.
Mhm. Sehr gern. Kein Problem.
Ich durchaus auch ein recht kräftiges Gericht. Es kann da auch wirklich was, ein bisschen was in Anführungszeichen fettiger sein, also auch durchaus was Frittiertes, weil der Wein eben die Power hat, um das entsprechend aufzufrischen, dass es nicht zu fett im Allgemeinen wird.
Darf ich nochmal mit so einem plumpen Vorschlag kommen, wie eine der einzigen Sachen von unserer berühmten After-Corona-Liste, die wir durchgeführt haben, war Sekt mit Leberwurstbrot.
Ja.
So, was großartig war. Ihr solltet das auf jeden Fall machen, das war super. Ja. Also wir hatten verschiedene Leberwurst und wir hatten diesen einen Sekt, war toll. Welchen haben wir?
Rieslingbrüt.
Rieslingbrüt, genau. Also wer mal Rieslingbrüt trinkt, gerne auch mit Leberwurstbrot, passt 1A.
Frühstück, Abendessen, Mittagessen.
Ist egal, könnt ihr den ganzen Tag.
Ja.
Jede Mahlzeit Leberwurstbrot. Genau. Also das war großes Kino und ich muss sagen, es mag ja sein, dass ich da jetzt einfach Lust drauf habe, aber eigentlich hätte ich gerne so eine Pfälzer Platte. Mm-mm. Gar nicht, ne? Ja, ich weiß. Also ich wusste, der Vorschlag ist nicht kommen, deswegen habe ich das Leberwurstbrot vorgeschossen. Aber ich hätte schon, also so ein Saumagen könnte ich mir dazu jetzt
doch vorstellen. Ich sag mal, der Ansatz, der passt schon, weil so eine Pfälzer Platte ist ja schon noch ein bisschen sag mal, was in Anführungszeichen derber, hat Schwereres, auch gehaltvoller. Da brauchst du auch schon einen Wein, der das Ganze entweder beim Riesling ist es die Variante, dass der Riesling das Ganze auffrischt, oder du brauchst dann eben auch wiederum der Wein, der eben die Power hat, der die Kraft hat, das Ganze zu unterstützen, der dahingehend auch nicht untergeht. Also jetzt mal so ein leichter, dezenter Weißburgunder, der würde total verlieren, weil einfach die Speisen zu intensiv sind.
So halten wir fest. Das ist keine Empfehlung. Der Winzer sagt nein, aber er köpft mich auch nicht. Also er versteht mich, weil als Pfälzer isst man gerne Pfälzerplatte und sucht immer was es kann. Ne?
Ich muss
also
auch
was
zugeben, das geht. Dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass Leberwurst und Rieslingbrüt passt.
Ja, siehst du? Vielleicht sollten wir das ausprobieren. dann kommt der Chardonnay in die Karaffe. Ja.
Ich wäre immer noch fürs Steak.
Ja, auf jeden Fall. Also das Steak auf jeden Fall oder auch grundsätzlich so ein schöner Braten, kann ich mir vorstellen.
Ein Lamm beispielsweise oder auch ein Risotto, ein kräftiges Risotto.
Ja. Dann haben wir auf jeden Fall,
Oder stopp.
Oh.
Einfach solo nach dem Essen, wenn wirklich gegessen hat, fertig ist und einfach so ein Glas zum Genießen.
Ja, also ich glaube, das ist auch so ein alljahresbesondere Momente Wein.
Genau, ja, der passt im Winter wie Sommer.
Aber er ist kein Frühstückswein.
Nee.
Also das ist einer für die spätere Stunde. Also entweder ist er später das Gespräch wird tiefer Terrasse oder so, guten Tag, wir treffen uns heute vom Kamin oder so.
Ja, ne? Oder wirklich auch für sich alleine.
Ja, das ist... ja, dann, das ist ein Plan. Okay. Da muss man auch nicht so viel quatschen. Das
ist, ja, man muss auch nicht so viel teilen.
Ja, stimmt. Hält die Flasche länger. Und das sind ja auch, wie wir wissen, 3/4 Liter teilt sich ganz, ganz schlecht.
Es kann eine Diskussion geben.
Ja, also, wenn ihr großzügige Menschen seid, dann dürft ihr den teilen, aber nicht zum Frühstück, dafür zu jeder Jahreszeit. Essen, diskutabel. Wir haben ja mal was mit an die Hand gegeben, womit wir beide gut leben können. Und naja, wenn ihr generell keinen Hunger habt und nicht gerne teilt, dürft ihr ihn auch gerne für euch alleine haben. So würde ich sagen, können wir das doch zusammenfassen.
Abschließende Worte.
Ja, und dann würde ich sagen, wir hören uns wieder beim nächsten Wein. Das hat geklappt. Juhu!